Es war ein ganz gewöhnlicher Morgen in Tallahassee, Florida. Die Sonne kroch langsam über den Horizont und die ersten warmen Strahlen legten sich über die Dächer der kleinen Stadt. In der Pinewood Elementary School bereitete sich Shirley Cromartie, eine 32-jährige Lehrerin, wie immer auf ihren Unterricht vor. Sie war eine Frau der Disziplin, eine, die ihre Stundenpläne tagelang im Voraus fertigstellte und ein Leben führte, das von Ordnung geprägt war. Nichts in ihrem Alltag ließ erahnen, dass sie schon bald Teil einer jener Geschichten werden sollte, die man nur mit flüsternder Stimme weitergibt. Shirley stellte gerade Hefte auf ihrem Pult zusammen, als sie zufällig durch das Fenster hinaus auf den Schulhof blickte. Dort, knapp über der Baumreihe, hing ein Objekt in der Luft, das nicht dorthin gehörte. Es war ein scheibenförmiger Körper, metallisch, mit einem matten Schimmer, der die Sonne nur schwach reflektierte. Lautlos schwebte es, reglos und dennoch unbestreitbar real. Shirley starrte, unfähig, die Augen von diesem Anblick zu lösen. Keine Rauchfahne, kein Geräusch von Motoren, nicht einmal das Flattern eines Vogelschwarms begleitete diese Erscheinung. Es war, als ob die Zeit für einen Moment stillgestanden hätte. Nach weniger als einer Minute glitt das Objekt langsam seitlich hinter die hohen Kiefern und verschwand. Zurück blieb nur der blaue Himmel, unberührt und leer. Shirley atmete tief durch, als hätte sie während des gesamten Schauspiels den Atem angehalten. Ihr Verstand suchte verzweifelt nach einer Erklärung. Ein Wetterballon vielleicht? Eine optische Täuschung? Doch nichts passte wirklich zu dem, was sie gesehen hatte. Beim Mittagessen erwähnte sie den Vorfall beiläufig gegenüber einer Kollegin. Sie beschrieb das Objekt als so groß wie ein kleines Auto. Die andere Lehrerin lächelte höflich und meinte, es handle sich bestimmt um eine Spiegelung oder einen Ballon, der vom Wind getragen wurde. Shirley spürte die Röte in ihrem Gesicht aufsteigen und beschloss, das Thema nicht weiter zu vertiefen. Sie war keine Frau, die sich mit Gerüchten oder abenteuerlichen Geschichten schmückte. Doch innerlich wusste sie, dass das, was sie gesehen hatte, nicht so leicht abzutun war. Wenige Tage später klopfte es an ihrer Haustür. Es war der Abend des 17. Mai 1965 und die Hitze Floridas hing schwer in der Luft. Shirley wohnte in einem bescheidenen Haus am Stadtrand, wo die Straßen ruhig und die Nachbarschaft überschaubar war. Als sie öffnete, standen zwei Männer vor ihr. Groß, bleich, in dunkle Anzüge gehüllt, die in der schwülen Nacht unnatürlich wirkten. Ihre Kragen waren hochgeschlossen, die Gesichter ausdruckslos, die Augen starr. Shirley hatte nicht einmal ihren Namen genannt, doch einer der Männer sprach sie sofort korrekt an, Miss Cromartie. Verwirrt und unsicher trat sie einen Schritt zurück. Die Männer warteten nicht auf eine Einladung. Mit einer Selbstverständlichkeit, die keine Widerrede zuließ, setzten sie einen Fuß über die Schwelle und bewegten sich in ihr Haus. Ihre Bewegungen waren präzise, fast mechanisch, als folgten sie einem unsichtbaren Protokoll. Shirley, zu höflich, um sie hinauszuweisen, führte sie an den Küchentisch. Dort nahmen sie Platz, legten ihre Hände flach auf das Holz und begannen, Fragen zu stellen. Der erste wollte wissen, wann genau sie das Objekt gesehen hatte. Der zweite fragte nach der Dauer, nach der Höhe, nach dem Winkel, ob es Geräusche gegeben habe oder ob sie vielleicht Aufzeichnungen gemacht habe. Alles war wie aus einem Drehbuch. Shirley antwortete stockend, noch immer fassungslos über die Selbstverständlichkeit, mit der die Fremden ihre Küche beherrschten. Als sie nach ihrer Identität fragte, zog einer der Männer ein Papier hervor. Darauf stand in groben Buchstaben Security. Keine Behörde, keine Unterschrift, kein offizielles Siegel. Es wirkte eher wie eine Kopie von etwas, das offizielle Papiere darstellen sollte, ohne es wirklich zu sein. Je länger die Befragung dauerte, desto kälter erschien ihr die Atmosphäre. Einer der Männer beugte sich vor, seine Stimme monoton. Wir werden uns auf Ihre Diskretion verlassen. Der andere fügte hinzu, erzählen Sie niemandem von dieser Angelegenheit, sollte jemand fragen. Nach etwa einer halben Stunde standen beide gleichzeitig auf, nickten synchron und verließen das Haus. Draußen wartete ein schwarzer Wagen mit laufendem Motor. Lautlos fuhren sie davon, die Scheinwerfer gedimmt, obwohl die Straße dunkel war. Shirley blieb allein zurück, das Herz klopfend, die Hände zitternd. Sie fragte sich, ob sie gerade Opfer eines makabren Scherzes geworden war. Doch in ihrem Innern wusste sie, dass dies kein Streich gewesen war. Die Männer wussten zu viel, bewegten sich zu sicher, sprachen zu präzise. In jener Nacht fand sie kaum Schlaf. Jeder Schatten im Zimmer, jedes Knacken des Holzes ließ sie aufschrecken. Am nächsten Morgen, als sie in ihr Klassenzimmer zurückkehrte, begann eine Serie von kleinen, doch beunruhigenden Veränderungen. Papiere, die sie stets ordentlich stapelte, waren plötzlich verschoben. Ein Schubfach, das sie am Vortag abgeschlossen hatte, stand einen Spalt offen. Nichts war gestohlen worden, doch Shirley spürte instinktiv, dass jemand ihre Privatsphäre verletzt hatte. Auch zu Hause fiel ihr auf, dass kleine Dinge an anderen Orten lagen. Eine Rezeptkarte, die sie nie aus der Schublade genommen hatte, ein Buch, das verschoben worden war. Nachbarn erwähnten beiläufig ein dunkles Auto, das abends in der Nähe ihres Hauses parkte, motorlaufend, mit zwei unbeweglichen Gestalten darin. Und jedes Mal, wenn jemand sich näherte, fuhr es langsam davon, nur um Tage später wiederzukommen. Die Tage nach dem unerwarteten Besuch der beiden Männer veränderten Shirleys Leben spürbar. Was sie zuvor als geordnet und sicher empfunden hatte, begann, Risse zu zeigen. Es war, als ob eine unsichtbare Präsenz ihre Schritte begleitete, ihre Routine störte und jede kleine Handlung überwachte. Zunächst waren es nur winzige Unregelmäßigkeiten. Papiere, die nicht mehr exakt dort lagen, wo sie sie abgelegt hatte, Schubladen, die leicht geöffnet waren, obwohl sie sie verschlossen hatte. Doch schon bald verdichteten sich diese Kleinigkeiten zu einem Muster. Besonders beunruhigend war das Geräusch in der Telefonleitung. Immer wenn sie einen Anruf tätigte, hörte sie am Anfang ein leises Klicken, manchmal auch ein metallisches Echo. Einmal, während eines Gesprächs mit ihrer Schwester, wiederholte sich ihre eigene Stimme mit einer halben Sekunde Verzögerung, als ob jemand mithörte und die Worte zurück in den Hörer speiste. Die Telefonzentrale versicherte ihr, die Leitung sei in Ordnung, doch Shirley spürte, dass dies nicht der Fall war. Es war nicht Einbildung, es war zu klar, zu gezielt. Auch in der Schule blieb ihr die Unruhe nicht verborgen. Kollegen bemerkten, dass sie stiller geworden war, oft in Gedanken versunken. Die Kinder, die sonst von ihrem strengen, aber gerechten Auftreten beeindruckt waren, erzählten später, dass sie ihre Lehrerin oft dabei beobachteten, wie sie durch die Jalousien hinaus auf den Schulhof spähte. Sie wirkte angespannt, als erwarte sie etwas oder jemanden. Eines Nachmittags, als die Schüler das Gebäude verließen und der Flur sich leerte, sah Shirley am Ende des Korridors einen Mann stehen. Er war groß, in einem dunklen Anzug gekleidet, und bewegte sich nicht. Seine Haltung war steif, sein Blick direkt auf sie gerichtet. Sie wandte sich für einen Moment ab, um eine Kollegin zu rufen. Als sie sich wieder umdrehte, war der Flur leer. Der Hausmeister schwor, niemanden gesehen zu haben. Für Shirley aber war der Eindruck klar, er war dort gewesen. Derselbe Typ Mann, dieselbe Präsenz wie in ihrem Haus. Einige Tage später sprach ein Schüler sie zaghaft an. Er habe zwei fremde Männer im Schulbüro gesehen, die nach ihr gefragt hätten. Doch die Sekretärin, die Shirley daraufhin befragte, bestritt entschieden, dass jemals jemand im Büro gewesen sei. Für Shirley verdichtete sich das Gefühl, dass die Männer zurückgekehrt waren. Unsichtbar für andere, aber unübersehbar für sie selbst verunsichert, suchte sie Hilfe. Sie ging zur örtlichen Polizei und fragte, ob es üblich sei, dass Beamte Zivilisten wegen möglicher Sichtungen von Flugobjekten befragten. Der diensthabende Sergeant runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. Nein, Ma'am, so etwas gibt es nicht. Wir haben keine Abteilung für sowas. Auf ihr Drängen hin meinte er schließlich, es könnten sich um Spaßvögel handeln, die sich als Beamte ausgeben. Aber Shirley wusste, niemand, der sie belauscht hatte, niemand, der ihre Adresse und ihren Namen kannte, tat dies zum Scherz. Ihre Verunsicherung wuchs, als sie selbst im Staatsbüro nachfragte, ob es eine Abteilung namens Security Investigators gebe. Wieder erhielt sie eine klare Antwort: Nein. Später erfuhr sie, dass es zwar das Projekt Blue Book der US Air Force gab, in dem UFO-Sichtungen dokumentiert wurden, aber ihr eigener Vorfall tauchte dort nicht auf. Es war, als ob ihre Beobachtung und der Besuch der Männer offiziell niemals stattgefunden hätten. Von Tag zu Tag zog sie sich mehr zurück. Die Vorhänge zog sie nun schon am späten Nachmittag zu, den Radioapparat ließ sie laufen, selbst wenn sie kein Interesse an der Musik hatte, nur um das Gefühl von Gesellschaft im Raum zu haben. Bevor sie ins Bett ging, schaute sie zweimal, manchmal dreimal, hinaus auf die Straße. Ihre Schwester bemerkte, dass sie am Telefon mit einer zögernden Stimme sprach, als erwarte sie bei jedem Gespräch eine Unterbrechung. Die Menschen in ihrer Umgebung bemerkten die Veränderung. Ihre Schüler fanden ihre Lehrerin weniger lebhaft als früher. Sie lachte kaum noch im Unterricht, stellte weniger spontane Fragen und schien manchmal wie abwesend. Selbst einfache Gespräche mit Kollegen führten oft zu Pausen, in denen Shirley durch das Fenster starrte oder mitten im Satz verstummte. Einmal fragte eine enge Freundin direkt: Shirley, was ist los mit dir? Warum bist du so verschlossen? Shirley antwortete nur leise: Sie sind keine Polizisten. Sie sind keine von der Air Force. Aber sie wissen zu viel. Und sie wollen nicht, dass ich rede. Danach schwieg sie endgültig. Die Wochen vergingen, doch die Störungen hörten nicht auf. Ein Nachbar erzählte ihr beiläufig, dass er in den Abendstunden häufig ein schwarzes Auto vor ihrem Haus gesehen habe. Drinnen hätten zwei Männer gesessen, die nie ausstiegen. Sobald er näher kam, sei der Wagen langsam davongefahren. Ohne Eile, aber bestimmt. Shirley begann, die Straße vor dem Schlafengehen noch genauer zu beobachten. Jede Motorgeräusch ließ sie erschrecken. Sie wusste nicht mehr, ob sie das Objekt am Himmel wirklich gesehen hatte oder ob ihr Gedächtnis mit ihr spielte. Aber eines war ihr klar: Die Begegnung mit den Männern war echt. Ihr Auftreten, ihre Kälte, ihre seltsame Kenntnis aller Details. Das konnte sie sich nicht eingebildet haben. Der Himmel über der Schule war vielleicht nur ein Moment des Staunens gewesen. Doch die Schatten, die ihr nun folgten, waren von einer ganz anderen, greifbareren Artikel. Mit jedem weiteren Tag legte sich ein unsichtbarer Schleier schwerer über Shirleys Leben. Sie hatte begonnen, ihre Umgebung nicht mehr als vertraut, sondern als feindlich zu empfinden. Das, was einst ihre Heimat gewesen war, wandelte sich langsam in ein Terrain des Misstrauens. Der Gedanke, dass jemand ihre Schritte verfolgte, ihre Worte belauschte und sogar ihre persönlichen Dinge bewegte, war kein flüchtiger Verdacht mehr. Es war zur Gewissheit geworden. Ihr einst so sorgfältig geführtes Zuhause verwandelte sich in einen Ort, an dem sie unaufhörlich Spuren suchte. Ein Rezeptkartenstapel, den sie immer nach Farben ordnete, lag plötzlich durcheinander. Ein Buch, das sie im Regal exakt ausgerichtet hatte, war leicht verschoben. Nichts fehlte. Und doch war alles anders. Diese kleinen Abweichungen waren keine Zufälle. Sie waren Botschaften, subtil und zugleich unübersehbar. Wir sind hier, wir sehen dich. Das Telefon war eine weitere Quelle der Qual. Fast jeder Anruf begann mit einem metallischen Klicken. Einmal hörte sie sogar während eines Gesprächs mit einer Freundin ein leises, mechanisches Summen im Hintergrund, das sich wie ein fremdes Atmen anfühlte. Manchmal wurde ihre eigene Stimme verzögert zurückgegeben, als höre sie sich selbst von einem unsichtbaren Zuhörer nachgeahmt. Der Telefonanbieter versicherte ihr, die Leitung sei frei, aber Shirley wusste es besser. Es war nicht das Kabel, sondern die Absicht, die sie störte. Der Druck wuchs und mit ihm die Veränderungen in ihrer Persönlichkeit. Kollegen bemerkten, dass sie sich zurückzog. Gespräche, die einst von ihrem sachlichen Humor getragen waren, endeten nun in langen Pausen. Schüler berichteten später, dass ihre Lehrerin manchmal mitten im Satz innehielt, als lausche sie auf ein Geräusch, das nur sie hören konnte. Sie blickte häufiger hinaus, als ob sie hinter jedem Vorhang eine Antwort auf ihre Furcht suchte. Eines Abends, während sie allein in ihrem Wohnzimmer saß, fiel ihr Blick unweigerlich auf die Straße vor ihrem Haus. Dort stand ein dunkles Auto, reglos, mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Zwei Silhouetten waren im Inneren zu erkennen. Shirley spürte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Sie zog den Vorhang zu und verharrte regungslos im Stuhl. Erst nach einer Stunde, als sie sich überwinden konnte, vorsichtig nachzusehen, war der Wagen verschwunden. Die Besuche blieben zwar aus, doch das Gefühl der Überwachung verstärkte sich. Im Lehrerzimmer tuschelte man, sie sei seit Wochen verändert. Eine Kollegin, die sie seit Jahren kannte, versuchte es mit einem offenen Gespräch. Shirley, du wirkst wie jemand, der etwas Schreckliches mit sich herumträgt. Du kannst mir vertrauen. Doch Shirley schüttelte nur den Kopf. Sie hatte längst erkannt, dass Vertrauen gefährlich war. Jeder, der zu viel wusste, konnte ebenfalls in diese unsichtbare Spirale aus Angst hineingezogen werden. Sie begann, sich selbst Zensur aufzuerlegen. Über das gesehene Objekt sprach sie nicht mehr. Auch Andeutungen gegenüber ihrer Familie stellte sie ein. Ihre Schwester bemerkte es zuerst: Du klingst am Telefon immer so, als ob jemand mithört. Shirley antwortete knapp: Vielleicht tut das auch jemand. Danach wechselte sie das Thema. Die Belastung zeigte Wirkung. Schlaf wurde zu einem Luxus, den sie kaum noch fand. Wenn sie sich ins Bett legte, lauschte sie lange auf jedes Geräusch. Das Knarren der Dielen, das Heulen des Windes. Alles klang wie ein Hinweis auf eine unsichtbare Präsenz. Selbst das Ticken der Uhr wurde zu einer Mahnung, dass die Nacht endlos und voller Unsicherheit war. Manchmal stand sie auf, ging durchs Haus und überprüfte jedes Fenster, jede Tür. Am Ende kehrte sie erschöpft ins Bett zurück, ohne wirklich Schlaf zu finden. Auch die Kinder in der Schule merkten, dass etwas nicht stimmte. Ein Junge erzählte Jahre später, er habe beobachtet, wie seine Lehrerin immer wieder durch die Jalousien geschaut habe, als erwarte sie jemanden draußen. Sie habe weniger gelächelt, sei ernster gewesen und habe auf harmlose Fragen ungewöhnlich scharf reagiert. Die unbeschwerte Atmosphäre war einer gespannten Stille gewichen. Als eine enge Freundin schließlich den Mut fasste, direkt nachzufragen, sprach Shirley die Worte, die ihr selbst schwer über die Lippen kamen. Sie sind nicht von der Polizei. Sie sind nicht von der Luftwaffe. Aber sie wissen zu viel. Und sie wollen nicht, dass ich spreche. Es war das einzige Mal, dass sie ihre Angst offen aussprach. Danach schwieg sie. Das Schweigen wurde zu ihrem Schutzschild. Jeder Versuch, die Wahrheit zu teilen, schien ihr ein Risiko zu sein. Je mehr sie schwieg, desto sicherer fühlte sie sich. Und gleichzeitig desto isolierter. Das Leben, das einst in geordneten Bahnen verlief, war zu einem Kampf gegen unsichtbare Gegner geworden. Die Männer, die sich als Vertreter einer nicht existierenden Behörde ausgegeben hatten, waren längst verschwunden. Doch ihre Anwesenheit war stärker als jemals zuvor. Die Stille, die sie wählte, war keine Feigheit. Sie war das letzte Mittel, um in einer Realität zu überleben, die ihre vertrauten Grenzen gesprengt hatte. Das wahre Geheimnis lag nicht mehr im Himmel, wo die seltsame Scheibe kurz über den Bäumen geschwebt hatte. Das Geheimnis war in ihre Küche getreten, hatte an ihrem Tisch gesessen und ihr klargemacht, manche Geschichten darf man nicht erzählen. Der Versuch, in den Behörden Antworten zu finden, hatte Shirley nur noch tiefer in die Verwirrung gestürzt. Polizei und Staatsbeamte versicherten ihr, dass es keine Abteilung für UFO-Sichtungen gebe, keine Ermittler, die in Anzügen von Tür zu Tür gingen. Doch wenn das stimmte, wer waren dann die Männer, die in ihrer Küche gesessen hatten? Und wie konnten sie so viele Details wissen, die sie niemandem erzählt hatte? Die Unruhe ließ ihr keine Ruhe, und die Zeichen mehrten sich, dass ihr Leben nicht mehr ihr eigenes war. Dokumente auf ihrem Schreibtisch erschienen durcheinander. In einem Schubfach, das sie mit einem kleinen Schlüssel abgeschlossen hatte, fehlte zwar nichts, doch es war einen Spalt geöffnet. Als hätte jemand die Disziplin ihrer Ordnung bewusst unterlaufen wollen. In ihrem Haus bemerkte sie ähnliche Muster. Ein Kochbuch lag plötzlich aufgeschlagen an einer Stelle, die sie nicht benutzt hatte. Eine handgeschriebene Notiz aus ihrer Schublade war an eine andere Stelle gelegt. Immer waren es Kleinigkeiten, aber sie summierten sich zu einer Botschaft, die keine Worte brauchte. Wir können hier sein, wann wir wollen. Die Nachbarn erzählten beiläufig von einem dunklen Wagen, der in den Abendstunden in der Nähe geparkt habe. Motor laufend, die Lichter gedimmt, zwei Männer drinnen, unbeweglich wie Figuren aus Stein. Sobald jemand näher kam, fuhr der Wagen langsam davon. Nie hastig, nie wie ein Fliehender, sondern mit der Gewissheit, jederzeit zurückkehren zu können. Auch das Telefon wurde zunehmend zum Werkzeug der Einschüchterung. Immer öfter hörte Shirley ein leises Klicken am Beginn jedes Gesprächs. Einmal wiederholte sich sogar ihre eigene Stimme, versetzt um Sekundenbruchteile, ein Echo, das sich wie ein Spott anhörte. Als sie die Telefonzentrale darauf ansprach, wurde ihr erklärt, die Leitung sei technisch in Ordnung. Doch die Erklärung machte das Gefühl nur schlimmer, offiziell existierte kein Problem, und doch war da etwas. Ein weiteres Ereignis ließ sie vollends an der Normalität zweifeln. Eines Nachmittags, als die Schulkinder bereits gegangen waren, stand ein Mann am Ende des Flures. Groß, mit starrem Blick, in demselben unpassenden Anzug, den sie bereits kannte. Als sie sich umdrehte, um eine Kollegin zu rufen, war er verschwunden. Niemand hatte etwas bemerkt. Der Hausmeister schwor, es sei niemand durch die Tür gegangen. Für Shirley war klar, diese Männer konnten auftauchen, wann immer sie wollten, und ebenso spurlos verschwinden. Ein Schüler erzählte ihr einige Tage später, zwei Inspektoren hätten nach ihr gefragt. Doch die Schulsekretärin widersprach und sagte, niemand sei da gewesen. Wieder dieses Muster. Menschen berichteten etwas, das gleichzeitig von offizieller Seite bestritten wurde. Shirley erkannte, dass die Besucher zurückgekehrt waren. Vielleicht nicht in ihre Wohnung, vielleicht nicht sichtbar für andere, aber ihr Einfluss blieb unbestreitbar. Der Druck wuchs und mit ihm ihr Rückzug. Shirley begann, Kontakte zu vermeiden. Treffen mit Kollegen lehnte sie häufiger ab, Einladungen der Familie beantwortete sie mit Ausreden. Selbst einfache Gespräche waren von Vorsicht durchzogen. Sie antwortete langsamer, als würde sie jedes Wort abwägen, um ja nichts zu viel preiszugeben. Die Veränderung fiel auf. Schüler bemerkten, dass sie oft abgelenkt war. Sie lachte nicht mehr, erinnerte sich einer später. Sie wirkte, als ob sie auf etwas wartete, das nur sie sehen konnte. Ein anderer meinte, ihre Augen hätten sich oft unruhig hin und her bewegt, als suche sie nach einer Gefahr, die sonst niemand bemerkte. Einmal fasste ihre Schwester den Mut und fragte sie direkt, »Du bist nicht mehr dieselbe, Shirley. Was bedrückt dich so sehr?« Shirley zögerte lange, dann sprach sie leise und fast flüsternd, »Sie sind keine Polizisten. Sie sind keine Soldaten. Aber sie wissen Dinge, die sie nicht wissen sollten. Und sie wollen nicht, dass ich darüber rede.« Es war das einzige Mal, dass sie den Kern ihrer Angst in Worte fasste. Danach verschloss sie sich endgültig. Das Schweigen wurde ihr Schild. Sie wusste, dass jedes gesprochene Wort gegen sie verwendet werden konnte. Die Männer hatten deutlich gemacht, dass ihre Aufgabe nicht die Aufklärung war, sondern das Schweigen. Das UFO, das sie gesehen hatte, war längst nicht mehr der Kern der Geschichte. Es war das, was danach geschah. Die Besuche, die stillen Drohungen, die unsichtbare Überwachung. Die Atmosphäre um sie herum wurde dichter, schwerer, wie ein Nebel, der nicht weicht. Jeder Abend war von einer neuen Runde der Vorsichtsmaßnahmen geprägt. Sie schloss die Türen zweimal ab, zog die Vorhänge eng zusammen, ließ das Radio leise laufen. Manchmal ging sie von Zimmer zu Zimmer, prüfte jede Ecke, als suche sie nach einem Eindringling, den sie gleichzeitig fürchtete und erwartete. Das Leben, das Shirley so geordnet geführt hatte, war zu einem ständigen Balanceakt zwischen Normalität und Furcht geworden. Und je länger die Männer ausblieben, desto mehr spürte sie ihre unsichtbare Präsenz. Je mehr Zeit verging, desto stärker veränderte sich Shirleys Alltag. Ihr Leben war nicht mehr von Plänen und Routinen bestimmt, sondern von Vorsicht und einer unterschwelligen Angst, die sich wie ein unsichtbarer Schatten durch ihre Tage zog. Wo früher Ordnung herrschte, dominierte nun das Gefühl, beobachtet zu werden. Jeder Raum, jede Straße, jedes Gespräch schien von unsichtbaren Augen begleitet zu sein. Besonders nachts, wenn die Straßen leer waren und nur das Zirpen der Grillen durch die warme Luft drang, spürte Shirley die Präsenz am stärksten. Sie zog die Vorhänge so früh zu, dass Nachbarn scherzhaft fragten, ob sie schon am Nachmittag schlafen ginge. Doch sie lachte nicht mehr mit. Für sie war es kein Scherz, sondern eine Notwendigkeit. Der Gedanke, dass jemand draußen stand und durch ihre Fenster blickte, war zu bedrückend, um ihn zu ignorieren. Die Nachbarschaft bemerkte ebenfalls Ungewöhnliches. Ein älteres Ehepaar erwähnte beiläufig, sie hätten mehrmals einen schwarzen Wagen gesehen, der in der Nähe von Shirleys Haus parkte. Manchmal stand er stundenlang da, Motor laufend, Licht gedimmt. Wenn jemand sich näherte, fuhr er langsam davon, nur um Tage später zurückzukehren. Shirley nickte stumm, wenn man ihr davon erzählte. Sie wusste längst, dass es nicht bloß Einbildung war. Auch am Telefon setzte sich das unheimliche Muster fort. Gespräche begannen fast immer mit einem leisen Klicken. Manchmal hörte Shirley ihre eigenen Worte wiederholt, metallisch verzerrt, als würde eine unsichtbare Instanz mitschreiben. Einmal, als sie mit ihrer Schwester sprach, war das Echo so deutlich, dass beide schwiegen und nur noch das Summen in der Leitung hörten. »Da ist jemand auf unserer Leitung«, flüsterte ihre Schwester. Shirley antwortete nur, »Ich weiß.« In der Schule spürten die Kinder, dass ihre Lehrerin nicht mehr dieselbe war. Sie wirkte fahriger, ihre Stimme klang oft angespannt, und sie ließ sich leichter aus der Ruhe bringen. Ein Mädchen erzählte später, dass Miss Cromarty manchmal mitten im Unterricht innehielt und durch das Fenster starrte, als erwarte sie dort jemanden stehen zu sehen. Ein Junge erinnerte sich, wie sie in einer Stunde plötzlich verstummte, das Buch zuklappte und den Rest der Zeit schweigend am Pult saß. Doch die Begegnungen hörten nicht auf. Eines Nachmittags, als sie die Schule verlassen wollte, bemerkte sie eine Gestalt am Ende des Parkplatzes. Ein Mann, groß, unbeweglich, in dunklem Anzug. Er stand da, ohne ein Zeichen von Hast oder Neugier, einfach nur da. Als Shirley sich umdrehte, um nach einem Kollegen zu rufen, war er verschwunden. Niemand sonst hatte ihn gesehen. Die wiederholten Eindrücke, diese stummen Beobachter, führten dazu, dass Shirley sich immer mehr zurückzog. Sie sagte Verabredungen ab, vermied es, länger mit Kollegen zu sprechen, und hielt Gespräche mit der Familie so kurz wie möglich. Ihre Schwester bemerkte, dass sie jedes Wort abwog, als fürchte sie, etwas Falsches zu sagen. »Du klingst, als hättest du Angst, dass jemand zuhört«, meinte sie einmal. Shirley schwieg daraufhin. Ihre Verzweiflung brachte sie schließlich dazu, erneut bei den Behörden nachzufragen. Sie wollte wissen, ob das Projekt Blue Book, von dem sie inzwischen erfahren hatte, vielleicht hinter den Besuchen steckte. Doch in den Akten tauchte ihr Name nicht auf. Es gab keine Spur von ihrer Sichtung, keine Notiz über ein Interview, nichts. Offiziell hatte weder die Air Force noch eine andere staatliche Stelle Kenntnis von ihrem Fall. Das war für Shirley die endgültige Bestätigung. Die Männer gehörten zu keiner bekannten Behörde. Und doch waren sie real. Sie hatten ihre Küche betreten, sie hatten ihre Fragen gestellt, sie hatten sie zum Schweigen aufgefordert. Die Diskrepanz zwischen dem, was sie erlebt hatte, und dem, was offiziell geleugnet wurde, wurde zur eigentlichen Last. Sie begann, Rituale zu entwickeln, die ihr ein Gefühl von Kontrolle gaben. Jeden Abend überprüfte sie dreimal die Schlösser an Türen und Fenstern. Sie stellte kleine Gegenstände exakt ausgerichtet auf den Tisch, damit sie sehen konnte, ob sie verschoben worden waren. Sie schrieb Notizen an sich selbst, datiert und unterschrieben, um sicherzugehen, dass niemand ihre Unterlagen veränderte. Doch trotz all dieser Maßnahmen blieb das Gefühl bestehen, dass sie nicht allein war. Der größte Wandel aber war innerlich. Shirley, die einst als disziplinierte und nüchterne Lehrerin galt, wurde zu einer Frau, die nur noch von Vorsicht und Schweigen lebte. Das UFO, das sie gesehen hatte, spielte kaum noch eine Rolle in ihrem Denken. Es war das danach, das ihr Leben beherrschte. Die Begegnung am Himmel war nur ein flüchtiger Moment gewesen. Aber die Männer, die danach erschienen waren, hatten sich unauslöschlich in ihr Dasein eingebrannt. Für sie stand fest, das eigentliche Rätsel war nicht das Objekt, das über die Baumwipfel schwebte. Das wahre Rätsel waren die Männer, die auftauchten, ohne Spuren zu hinterlassen. Und die sie mit nichts weiter als ihrer bloßen Anwesenheit zum Schweigen zwangen. Die Wochen vergingen, und aus Shirleys anfänglicher Verunsicherung wurde eine dauerhafte Belastung. Sie hatte sich daran gewöhnt, dass ihre Tage von einem Gefühl begleitet wurden, das zwischen Bedrohung und Unsichtbarkeit schwankte. Doch Gewöhnung bedeutete nicht Akzeptanz. Jeder neue Hinweis, jede kleinste Veränderung in ihrer Umgebung vertiefte das Gefühl, nicht mehr die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben. Am Arbeitsplatz, der einst ihr Rückzugsort war, spürte sie die ständige Anspannung nun am stärksten. Ihr Klassenzimmer, das sie bisher als geordnet und vertraut empfand, war plötzlich voller Unsicherheiten. Mehrfach fiel ihr auf, dass Unterlagen, die sie sorgfältig vorbereitet hatte, nicht mehr vollständig waren oder an anderer Stelle lagen. Einmal fehlte eine Seite aus einem ihrer Lehrpläne. Niemand in der Schule hatte Zugriff darauf, außer ihr selbst. Doch als sie die Seite später wiederfand, war sie verändert. Ein Wort war in einer Handschrift nachgetragen, die ihrer ähnelte, aber nicht ihre war. Es war, als habe jemand nicht nur ihre Ordnung gestört, sondern auch ihre Identität nachgeahmt. Auch im privaten Bereich setzte sich dieses Muster fort. Sie kam nach Hause und bemerkte, dass eine Schublade, die sie mit einem kleinen Schlüssel gesichert hatte, offen stand. Der Inhalt war unberührt, bis auf eine kleine Rezeptkarte, die plötzlich an einem anderen Platz lag. Ein Kochbuch, das sie stets an derselben Stelle im Regal aufbewahrte, war verschoben. Für Außenstehende wären dies triviale Veränderungen gewesen. Für Shirley jedoch waren es Signale. Jemand war hier gewesen, ohne Spuren zu hinterlassen, nur um sie wissen zu lassen, dass er da war. Die Telefonstörungen wurden intensiver. Gespräche begannen fast immer mit einem metallischen Klicken, und mehr als einmal hörte sie ihre eigene Stimme wiederholt, mit einer seltsamen Verzögerung, als würde jemand anders das Gesagte nachsprechen. Einmal hörte sie sogar die Stimme ihrer Schwester doppelt. Ein Satz kam normal, dann noch einmal verzerrt, aus dem Nichts. Der Telefonanbieter bestätigte erneut, dass technisch alles in Ordnung sei. Doch gerade diese Erklärung machte die Angst schlimmer. Wenn es kein technischer Fehler war, musste es Absicht sein. Ihre Kolleginnen und Kollegen bemerkten längst die Veränderung. Eine Lehrerin fragte sie direkt: »Shirley, ist alles in Ordnung mit dir?« Doch Shirley wich aus. Sie hatte verstanden, dass jede Andeutung riskant sein konnte. Je weniger sie sprach, desto sicherer fühlte sie sich. Ihre Schülerinnen und Schüler spürten die Verschlossenheit ebenfalls. Ein Junge berichtete später, er habe gesehen, wie Miss Cromarty am Ende des Unterrichts minutenlang regungslos durch die Jalousien auf den Hof starrte. Sie wartete auf etwas, erinnerte er sich, aber niemand wusste, worauf. Die Männer, die sie in ihrer Küche verhört hatten, waren seit jener Nacht nicht mehr erschienen. Doch ihre Präsenz war deutlicher denn je. Immer wieder tauchte der schwarze Wagen in ihrer Straße auf, als Teil einer stummen Drohung. Er stand da, Motor laufend, manchmal über Stunden. Wenn jemand aus der Nachbarschaft sich näherte, fuhr er langsam davon. Nie hastig, nie so, als fürchte man, entdeckt zu werden. Es war eine Demonstration von Macht. Wir sind hier und wir bestimmen, wann. Der Druck ließ Shirley misstrauisch werden, selbst gegenüber den Behörden. Als sie in Erfahrung bringen wollte, ob ihr Erlebnis im Projekt Blue Book verzeichnet war, erfuhr sie, dass es zwar Einträge über Sichtungen in Florida gab, sogar aus demselben Monat, doch ihr Name tauchte darin nicht auf. Ihr Fall existierte schlicht nicht. Für sie war das die endgültige Bestätigung. Was auch immer sie erlebt hatte, war bewusst aus offiziellen Aufzeichnungen getilgt worden. Die Unsicherheit griff auf ihre Psyche über. Sie begann, Zettel mit Notizen zu schreiben, die sie datierte und unterschrieb, um sicherzugehen, dass niemand ihre Dokumente veränderte. Sie stellte kleine Gegenstände exakt ausgerichtet auf den Tisch, um sofort erkennen zu können, ob jemand sie verschoben hatte. Diese Rituale waren ihre einzige Möglichkeit, ein Stück Kontrolle zurückzugewinnen. Doch innerlich bröckelte sie. Die einst disziplinierte, nüchterne Lehrerin wurde zu einer Frau, die in jeder Bewegung, in jedem Laut eine Botschaft sah. Schlaflosigkeit fraß an ihrer Kraft. Wenn sie nachts ins Bett ging, überprüfte sie zuvor mehrmals die Türen und Fenster, stellte das Radio leise an und legte sich mit pochendem Herzen hin. Jeder Schatten, jedes Knarren im Haus ließ sie aufschrecken. Ihr Umfeld bemerkte diese Veränderung deutlich. Eine enge Freundin wagte ein offenes Gespräch und fragte, »Shirley, was ist nur los mit dir? Du bist nicht mehr die Frau, die ich kenne.« Da antwortete sie mit brüchiger Stimme, »Sie sind keine Polizisten. Sie sind keine Air Force-Leute. Aber sie wissen zu viel. Und sie wollen nicht, dass ich rede.« Es war das letzte Mal, dass sie über das Geschehen sprach. Danach hüllte sie sich in Schweigen. Für Shirley war klar, das UFO, das sie am Morgen über den Bäumen gesehen hatte, war längst nicht mehr das eigentliche Mysterium. Es war nur der Auslöser gewesen. Der wahre Schrecken begann erst danach, mit den Männern, die sich in ihr Leben drängten, ohne Spuren zu hinterlassen, und die durch bloße Anwesenheit jede Wahrheit in Schweigen verwandelten. Das Schweigen, das Shirley sich auferlegt hatte, wurde bald zu ihrem einzigen Schutz. Sie hatte verstanden, dass jedes Wort, das sie sprach, ihr gegen sie ausgelegt werden konnte. Doch dieses Schweigen veränderte sie und ihr Umfeld. Menschen, die sie früher als disziplinierte, selbstbewusste Lehrerin kannten, erkannten sie kaum wieder. Die einst ordentliche und strukturierte Frau wirkte nun angespannt, zurückgezogen und voller Argwohn. Ihre Schwester war die erste, die den Wandel nicht mehr ignorieren konnte. Bei einem Telefonat bemerkte sie, »Du antwortest immer so zögerlich, als ob jemand mithört.« Shirley schwieg lange, ehe sie leise sagte, »Vielleicht tut das auch jemand.« Dann wechselte sie abrupt das Thema. Es war der Moment, in dem auch ihre Schwester spürte, dass es keinen Zufall mehr geben konnte. Die Störungen am Telefon verschärften sich. Fast jedes Gespräch begann mit einem Klick, gefolgt von einem leisen Summen. Manchmal hörte Shirley ihre eigene Stimme wiederholt, wie ein Echo, das nicht zu ihr gehörte. Einmal, während sie mit ihrer Schwester sprach, verstummte die Leitung plötzlich für einige Sekunden. Als das Gespräch wieder weiterlief, hörte sie ihre eigenen Worte erneut, jedoch zeitversetzt und verzerrt. Es war, als ob jemand ihre Aussagen aufzeichnete und ihr absichtlich wieder vorspielte. In der Schule veränderte sich ebenfalls vieles. Ihre Schüler bemerkten, dass sie häufiger abwesend wirkte, als sei ihr Geist woanders. Ein Mädchen erzählte später, sie habe gesehen, wie Miss Cromarty oft durch die Jalousien auf den Hof blickte, als erwarte sie jemanden. Ein Junge erinnerte sich, wie sie mitten im Unterricht verstummte und minutenlang in die Ferne starrte, bevor sie weitersprach. Für die Kinder war sie immer noch ihre Lehrerin, aber eine, die von etwas Unsichtbarem verfolgt wurde. Auch die Kollegen blieben nicht unbeeindruckt. Eine Lehrerin sprach sie offen an. »Shirley, du bist so verändert. Ist dir etwas passiert?« Doch Shirley wich aus, murmelte etwas von Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Sie wusste, dass niemand ihr glauben würde, und schlimmer noch, dass ihr Schweigen das Einzige war, was sie noch schützen konnte. Der schwarze Wagen blieb weiterhin ein ständiger Begleiter in ihrem Leben. Immer wieder berichteten Nachbarn, sie hätten ihn gesehen, mit zwei Männern darin, die nie ausstiegen. Sobald jemand sich näherte, fuhr der Wagen langsam davon. Es war keine Hast, kein Versuch, unentdeckt zu bleiben. Im Gegenteil, es war, als wollten die Männer zeigen, dass sie jederzeit da sein konnten, ohne Konsequenzen zu fürchten. Shirley begann, Rituale zu entwickeln, die ihr ein Gefühl der Sicherheit gaben. Jeden Abend überprüfte sie die Türen und Fenster mehrmals. Sie stellte kleine Gegenstände in exakten Abständen auf den Tisch, um sofort zu erkennen, ob jemand in ihrer Abwesenheit im Haus gewesen war. Manchmal legte sie ein Stück Papier auf die Türschwelle, um zu sehen, ob es bewegt worden war. Doch die Wahrheit war, all diese Maßnahmen halfen ihr nicht wirklich. Sie wusste, dass die Männer, wer auch immer sie waren, jederzeit Zugang zu ihrem Leben hatten. Ihre innere Verfassung verschlechterte sich zunehmend. Schlaf wurde zu einem Luxus, den sie kaum noch fand. Oft lag sie stundenlang wach, lauschte auf jedes Geräusch im Haus und sprang auf, wenn die Dielen knarrten. Sie schlich mit einer Lampe durch die Zimmer, überprüfte jedes Fenster, jede Tür, nur um am Ende erschöpft und ohne Ruhe zurück ins Bett zu sinken. Auch die kleine Freude am Alltag schwand. Wo sie früher gerne las oder sich mit Freundinnen traf, zog sie sich nun immer mehr zurück. Einmal wurde sie von einer engen Freundin zu einem Kirchenfest eingeladen, doch sie sagte ab, mit der Begründung, sie fühle sich nicht wohl. In Wahrheit fürchtete sie, dass die Männer auch dort erscheinen könnten. Eines Abends, als sie nach einem langen Schultag zu Hause saß, hörte sie erneut Motorengeräusche vor ihrem Haus. Sie wagte einen vorsichtigen Blick durch den Vorhang und sah die Umrisse eines schwarzen Wagens. Er stand unbewegt, das Licht gedimmt, zwei Gestalten im Inneren. Sie zog den Vorhang sofort zu und setzte sich mit klopfendem Herzen auf ihr Sofa. Erst nach über einer Stunde fuhr der Wagen langsam davon. Für Shirley wurde immer klarer, dass ihr Leben nicht mehr ihr eigenes war. Selbst das, was sie mit niemandem teilte, ihre innersten Gedanken, ihre Notizen, ihre Ordnung im Haus, schien nicht mehr sicher zu sein. Die Männer hatten nicht nur ihre Privatsphäre verletzt. Sie hatten ihr Vertrauen zerstört, in ihre Umgebung, in die Behörden, in andere Menschen und am Ende in sich selbst. Shirley hatte mittlerweile akzeptiert, dass sie nicht mehr in der gleichen Welt lebte wie zuvor. Früher war ihr Alltag berechenbar gewesen. Unterricht, Vorbereitungen, Besuche bei der Familie, Gottesdienste am Sonntag. Nun bestand ihr Leben aus ständiger Wachsamkeit. Jede Bewegung, jedes Geräusch, jeder Anruf konnte Teil einer unsichtbaren Überwachung sein. Ihr Haus, das ihr einst Geborgenheit gegeben hatte, fühlte sich nicht länger wie ihr Eigentum an, sondern wie ein Raum, den sie nur noch geduldet bewohnte. Ihre neuen Gewohnheiten bestimmten jeden Abend. Vor dem Schlafengehen ging sie 3 oder 4 Mal durch alle Zimmer. Sie überprüfte, ob die Türen richtig verschlossen waren, ob die Fenster fest eingerastet und die Vorhänge vollständig zugezogen waren. Das Radio ließ sie auf niedriger Lautstärke laufen, nicht zur Unterhaltung, sondern um das Gefühl der Leere zu überdecken. Ein leiser Strom von Stimmen sollte ihr vorgaukeln, sie sei nicht allein. Auch wenn sie wusste, dass jemand Fremdes jederzeit über diese Schwelle treten konnte. Einmal fand sie morgens ein kleines Notizbuch verschoben auf ihrem Schreibtisch. Sie wusste genau, dass sie es am Vorabend ordentlich geschlossen und rechts neben ihren Unterrichtsplänen platziert hatte. Nun lag es offen, mit einer Seite aufgeschlagen, die sie nie aufgeschrieben hatte. Es war eine ihrer eigenen Mitschriften, aber ein Datum war verändert worden. Die Zahl war so sauber in einer Schrift ergänzt, die fast wie ihre aussah und doch nicht ihre war. Es war, als wollte jemand nicht nur ihre Ordnung durcheinanderbringen, sondern auch ihre Vergangenheit umschreiben. Auch die Schüler bemerkten immer stärker, wie sich ihre Lehrerin veränderte. Ein Mädchen erinnerte sich, dass Miss Cromarty während des Unterrichts plötzlich innehielt, den Blick zur Tür richtete und minutenlang schwieg, als würde sie auf jemanden warten. Ein Junge erzählte, wie sie eines Tages mitten in der Stunde abrupt den Unterricht abbrach, die Bücher zuklappte und sagte, das war's für heute. Niemand verstand den Grund, doch alle spürten, dass etwas nicht stimmte. Ihre Kolleginnen sprachen sie darauf an, vorsichtig, aber mit spürbarer Besorgnis. Eine meinte, Shirley, du bist nicht mehr wie früher. Wir machen uns Sorgen. Doch Shirley wich aus, wie sie es immer tat. Sie konnte nicht riskieren, dass jemand anderes in diesen Strudel hineingezogen wurde. Je weniger man wusste, desto sicherer war man. Die Männer selbst waren seit Wochen nicht mehr in ihrem Haus erschienen. Doch ihre Präsenz war stärker denn je. Der schwarze Wagen kehrte regelmäßig zurück, parkte an derselben Stelle, Motor laufend, Lichter gedimmt. Er fuhr nie hastig davon, sondern stets langsam, in einer Bewegung, die nicht Flucht, sondern Überlegenheit ausdrückte. Sie wussten, dass sie gesehen wurden. Und genau das war ihre Absicht. Das Telefon blieb weiterhin ein Werkzeug der Einschüchterung. Immer wieder begann ein Gespräch mit einem metallischen Klicken. Manchmal hörte Shirley ihre eigene Stimme zeitversetzt, verzerrt und kalt, als würde ein fremdes Ohr ihre Worte aufnehmen und zurückspielen. Einmal erzählte ihr ihre Schwester, ich habe dich doppelt gehört. Erst normal, dann wiederholt wie aus einer Maschine. Shirley antwortete nur mit einem Nicken, auch wenn ihre Schwester sie nicht sehen konnte. Ihre Nächte wurden zu Prüfungen. Schlaf war kaum mehr möglich. Sie wälzte sich stundenlang hin und her, sprang auf, wenn sie ein Knacken im Holz hörte, und schlich mit einer Lampe durch die Räume, um Türen und Fenster zu überprüfen. Am Morgen war sie erschöpft, doch die Schule verlangte ihre Aufmerksamkeit. Sie hielt sich mit eiserner Disziplin über Wasser, doch die Kinder spürten, dass ihre Lehrerin nicht mehr die gleiche war. Der größte Schmerz lag jedoch darin, dass sie niemandem vertrauen konnte. Ihre Familie bemerkte zwar die Veränderung, doch Shirley sprach nicht. Ihre Kolleginnen stellten Fragen, doch sie antwortete ausweichend. Selbst ihre engsten Freundinnen konnten nicht zu ihr durchdringen. Sie wusste, dass die Männer nicht nur über sie Bescheid wussten, sondern auch über die Menschen in ihrem Umfeld. Jeder, der zu viel erfuhr, könnte ins Visier geraten. In stillen Momenten dachte Shirley zurück an den Morgen, an dem alles begann. Der Anblick des metallischen Objekts über den Baumwipfeln war nur kurz gewesen, nicht einmal eine Minute. Und doch hatte er ihr ganzes Leben verändert. Das UFO selbst war nicht der Kern des Rätsels. Es waren die Männer, die danach erschienen waren. Männer, die keine Spuren hinterließen, aber jede Gewissheit auslöschten. Je länger sie darüber nachdachte, desto klarer wurde ihr. Das Schweigen war nicht nur eine Last. Es war auch ihr einziger Schutz. Worte waren gefährlich geworden. Die Wahrheit zu erzählen, bedeutete, sie wieder hereinzurufen. Und diesen Preis konnte sie nicht bezahlen. Das Leben in Tallahassee hatte für Shirley jede Leichtigkeit verloren. Wo andere Menschen den Alltag mit kleinen Sorgen, familiären Freuden oder beruflichen Verpflichtungen füllten, lebte sie in einem ständigen Zustand der Alarmbereitschaft. Jeder Schritt, jedes Geräusch, jeder Anruf wurde durch die unsichtbare Präsenz jener Männer überschattet, die sie nie wieder direkt gesehen hatte, und die doch überall waren. Ihre Wohnung war längst nicht mehr ihr Rückzugsort. Sie verwandelte sich in ein Labyrinth aus Kontrollpunkten. Jeden Abend stellte sie kleine Gegenstände, eine Schale, ein Buch, einen Stift, an exakt berechnete Stellen. Am Morgen überprüfte sie, ob sie noch genauso lagen. Allzu oft waren sie leicht verschoben. Kein Einbruch, keine gestohlenen Wertgegenstände, nur diese subtilen Veränderungen, die wie eine Botschaft wirkten. Wir waren hier. Auch an der Schule verschärfte sich ihre Isolation. Die Kollegen bemerkten, dass Shirley immer stiller wurde. Im Lehrerzimmer saß sie nun oft allein, die Hände verschränkt, den Blick auf Papiere geheftet, die sie kaum noch konzentriert las. Gespräche vermied sie, Einladungen lehnte sie ab. Schüler spürten die Kälte, die in ihren Unterricht eingezogen war. Früher hatte sie gelegentlich gelächelt, wenn ein Kind einen witzigen Kommentar machte. Nun blieb ihr Gesicht ernst, die Augen prüfend, als sei selbst eine kindliche Bemerkung verdächtig. Manche Kinder erinnerten sich später an die Veränderungen. Sie hat immer öfter durch die Jalousien nach draußen geschaut. Es war, als hätte sie Angst, dass da jemand steht. Ein anderer erzählte, sie habe in einer Stunde plötzlich aufgehört zu reden, das Buch zugeschlagen und sei schweigend am Pult sitzen geblieben, bis die Glocke läutete. Der schwarze Wagen blieb ein ständiger Begleiter. Mehrfach berichteten Nachbarn von seiner Anwesenheit. Er parkte stundenlang in der Nähe ihres Hauses, Motor laufend, Lichter gedimmt. Sobald jemand sich näherte, fuhr er davon. Langsam, ohne Eile, als ob er sich seiner Unantastbarkeit sicher sei. Für Shirley war klar, es war eine Machtdemonstration. Diese Männer wollten nicht unentdeckt bleiben. Sie wollten ihr zeigen, dass sie da waren und jederzeit zurückkehren konnten. Am Telefon setzte sich das unheimliche Muster fort. Fast jeder Anruf begann mit dem mittlerweile vertrauten metallischen Klicken. Manchmal hörte sie ihre eigene Stimme verzerrt zurück. Einmal verstummte die Leitung vollständig, nur um Sekunden später ihre Worte zeitversetzt wiederzugeben. Für Shirley war das keine technische Störung. Es war eine bewusste Handlung, eine ständige Erinnerung daran, dass sie überwacht wurde. Die psychische Belastung zeigte deutliche Spuren. Schlaf wurde zur Ausnahme. Oft lag sie stundenlang wach, die Augen weit geöffnet, lauschend auf jedes Knarren im Holz, jedes Rascheln im Garten. Wenn sie einschlief, waren ihre Träume von Unruhe geprägt. Schatten, die sie beobachteten, Schritte, die ihr folgten, Stimmen, die sie zum Schweigen aufforderten. Ihre Schwester machte sich zunehmend Sorgen. In einem Gespräch versuchte sie, Shirley zur Offenheit zu bewegen. Du bist nicht mehr die Frau, die ich kenne. Irgendetwas bedrückt dich, und ich will dir helfen. Shirley schwieg lange, ehe sie mit brüchiger Stimme sagte, Sie sind keine Polizisten. Sie sind keine von der Air Force. Aber sie wissen alles. Und sie wollen nicht, dass ich spreche. Danach legte sie den Hörer auf und vermied es, das Thema jemals wieder aufzugreifen. Die Isolation verschärfte sich. Freunde luden sie nicht mehr ein, weil sie wussten, dass sie absagen würde. Familienfeiern wurden zur Pflichtübung, bei der sie kaum sprach und schnell wieder verschwand. In der Kirche, die ihr einst Trost gespendet hatte, wirkte sie abwesend, die Augen auf die Eingangstür gerichtet, als erwarte sie, dass jemand eintreten würde. Für Shirley war längst klar, das eigentliche Mysterium war nicht das UFO, das sie am frühen Morgen über den Baumwipfeln gesehen hatte. Dieses war ein kurzer, beinahe unscheinbarer Moment gewesen, der leicht hätte vergessen werden können. Das wahre Rätsel waren die Männer, die danach erschienen waren. Männer ohne Namen, ohne erkennbare Zugehörigkeit, aber mit einer Präsenz, die stärker war als jede militärische Uniform. Ihr Schweigen war ihre einzige Verteidigung geworden. Doch dieses Schweigen hatte seinen Preis. Es isolierte sie von den Menschen, die ihr einst nahe gestanden hatten. Es raubte ihr den Schlaf, die Freude am Alltag, das Vertrauen in die Sicherheit ihrer Umgebung. Sie lebte in einem Netz aus Unsichtbarkeit und Kontrolle, gefangen in einer Realität, die niemand sonst wahrnahm oder wahrnehmen wollte. So trug sie die bleierne Last allein. Und sie wusste, jeder Versuch, die Wahrheit auszusprechen, würde nur dazu führen, dass die Männer zurückkehrten. Schweigen war keine Wahl mehr. Es war Überleben. Der Sommer 1965 ging in die heiße, schwere Jahreszeit über. Doch für Shirley schien die Hitze von innen zu kommen. Sie war nicht länger die Frau, die sie einmal gewesen war. Ihre Tage waren durchdrungen von einer Anspannung, die kaum nachließ, und ihre Nächte von einer Wachsamkeit, die jeden Schlaf zu einem flüchtigen Luxus machte. Das Telefon blieb ein ständiger Quell der Beklemmung. Immer wenn sie den Hörer abnahm, hörte sie dieses leise Klicken, gefolgt von einer Verzögerung in der Leitung. Manchmal erklang ihre eigene Stimme wie ein Echo, kalt und verzerrt, als spräche ein Fremder ihre Worte nach. Einmal, während eines Gesprächs mit einer Freundin, verstummte die Leitung plötzlich für mehrere Sekunden. Dann setzte das Gespräch wieder ein. Aber Shirleys Stimme erklang doppelt, als ob jemand ihre Worte aufzeichnete und zurückspielte. Ihre Freundin brach das Gespräch abrupt ab, zu verstört, um es fortzusetzen. Shirley legte schweigend auf und wusste, dass eine weitere Verbindung zu einem Menschen zerbrochen war. In der Schule nahm die Veränderung deutliche Formen an. Sie war noch strenger, noch distanzierter geworden. Die Kinder, die einst von ihrer gerechten Art profitiert hatten, empfanden sie nun als kühl, beinahe unnahbar. Ein Schüler erinnerte sich später, wie Miss Cromer die mitten im Unterricht verstummte, die Kreide fallen ließ und minutenlang starr an die Tafel blickte, ohne ein Wort zu sagen. Erst das Läuten der Glocke beendete die unheimliche Stille. Auch ihre Kolleginnen wurden besorgter. Eine sprach sie im Lehrerzimmer direkt an. »Shirley, du bist wie ausgewechselt. Willst du nicht mit jemandem reden?« Doch Shirley schüttelte nur den Kopf. Worte waren gefährlich. Worte konnten gehört, aufgezeichnet, gegen sie verwendet werden. Schweigen war ihr einziger Schutz. Die Männer selbst waren nicht zurückgekehrt, doch ihre Präsenz war überall. Der schwarze Wagen blieb das Symbol dieser unsichtbaren Macht. Immer wieder sahen Nachbarn ihn am Straßenrand. Er kam und ging, ohne Muster, ohne erkennbaren Grund. Immer mit denselben zwei Gestalten darin, unbeweglich, wie aus Stein gemeißelt. Sie stiegen nie aus, sie sprachen nie mit jemandem, doch sie waren da, unübersehbar. Für Shirley war es schlimmer als jede direkte Konfrontation. Die Unsichtbarkeit, das Schweigen, das bloße Dasein der Männer wirkte wie eine permanente Drohung. Sie wussten, dass sie Angst hatte, und genau diese Angst war ihr Werkzeug. Sie entwickelte immer neue Methoden, um Kontrolle zurückzugewinnen. Kleine Zettel mit handschriftlichen Notizen, die sie datierte und unterschrieb, um sicherzugehen, dass niemand ihre Unterlagen veränderte. Gegenstände, die sie in exakten Winkeln ausrichtete, damit sie jede Verschiebung sofort bemerkte. Papierstreifen, die sie in Türrahmen klemmte, um festzustellen, ob jemand während ihrer Abwesenheit eingetreten war. Doch selbst diese Maßnahmen gaben ihr keine Ruhe. Viel zu oft fand sie kleinste Abweichungen. Nicht genug, um es beweisen zu können, aber genug, um ihr Gewissen zu zermürben. Ihre Familie litt unter der Distanz. Ihre Schwester versuchte immer wieder, ein Gespräch zu beginnen, doch Shirley blockte ab. Einmal sagte sie mit zitternder Stimme, Sie sind nicht von der Polizei. Sie sind nicht von der Air Force. Aber sie wissen alles. Und sie wollen nicht, dass ich rede. Danach schwieg sie, legte den Hörer auf und vermied längere Telefonate. Auch der Glaube, der ihr früher Trost gespendet hatte, bot keine Zuflucht mehr. Im Gottesdienst saß sie still in der Bank, die Hände gefaltet, den Blick auf die Tür gerichtet. Jeder Schritt im Kirchenschiff ließ sie zusammenzucken, jeder Schatten schien verdächtig. Selbst der Altar, einst Symbol für Frieden und Sicherheit, schien ihr nun ein Ort voller Unruhe. Ihre Nachbarn bemerkten, dass sie kaum noch das Haus verließ. Einkäufe erledigte sie hastig, Begegnungen auf der Straße wich sie aus. Sie sprach mit niemandem mehr länger als unbedingt nötig. Selbst ein einfaches Guten Morgen klang aus ihrem Mund gezwungen, fast mechanisch. Der Sommer zog sich hin, und mit ihm wuchs die bleierne Schwere. Für Shirley war klar, dass sie in einem unsichtbaren Käfig lebte. Die Männer brauchten nicht mehr an ihre Tür zu klopfen. Ihre bloße Existenz, ihre unausgesprochene Drohung, reichte aus, um sie zu fesseln. Die UFO-Sichtung, der Ursprung all dessen, war längst in den Hintergrund getreten. Das Objekt am Himmel war ein flüchtiges Bild gewesen, kaum mehr als ein Schimmer über den Bäumen. Doch die Männer, die danach kamen, hatten ihr Leben für immer verändert. Es war nicht das, was sie gesehen hatte, das sie zerstörte. Es war das, was sie danach nicht mehr sagen dürfte. Die Monate vergingen, und Shirley war kaum noch wiederzuerkennen. Aus der disziplinierten Lehrerin, die ihre Stundenpläne mit pedantischer Genauigkeit vorbereitete, war eine Frau geworden, die von Unsicherheit und Angst bestimmt wurde. Ihr Leben bestand aus Routinen, die keinen Trost mehr boten, sondern nur noch die Illusion von Kontrolle. Ihre Schüler bemerkten die Veränderung besonders deutlich. Sie wirkte erschöpft, ihre Bewegungen waren langsamer, ihre Stimme oft brüchig. Manchmal begann sie eine Erklärung an der Tafel, nur um mitten im Satz abzubrechen und minutenlang in die Ferne zu starren. Die Kinder wussten nicht, was geschehen war, doch sie fühlten, dass ihre Lehrerin von etwas Unsichtbarem bedrängt wurde. Später erzählten einige, dass es im Klassenzimmer eine unheimliche Atmosphäre gegeben habe, ein Schweigen, das schwerer wog als jedes gesprochene Wort. Auch ihre Kolleginnen und Kollegen machten sich Sorgen. Mehrfach boten sie ihr an, Hilfe zu suchen, mit einem Arzt zu sprechen oder eine Auszeit zu nehmen. Doch Shirley lehnte ab. Mir geht es gut, sagte sie jedes Mal, obwohl es offenkundig nicht stimmte. Sie konnte niemandem erklären, was wirklich geschah. Sie wusste, wer zu viel erfuhr, lief Gefahr, ebenfalls in den Bann dieser Männer zu geraten. Die Telefonstörungen hielten unvermindert an. Immer wieder hörte sie das Klickgeräusch, die Verzögerungen, das Echo ihrer eigenen Stimme. Einmal, während eines kurzen Gesprächs mit ihrer Schwester, begann plötzlich eine dritte Stimme in der Leitung zu sprechen. Dumpf, verzerrt, unverständlich. Shirley erstarrte, ihre Schwester brach den Anruf in Panik ab. Danach vermied sie es, überhaupt noch zu telefonieren. Auch zu Hause blieb die Unsicherheit allgegenwärtig. Ihre Gegenstände, die sie als Kontrollpunkte arrangierte, waren immer wieder minimal verändert. Manchmal fand sie ein Buch in einer anderen Position, manchmal lag ein Stift nicht exakt da, wo sie ihn hingelegt hatte. Niemand sonst hatte Zugang zu ihrem Haus, und doch wusste sie, dass jemand dort gewesen war. Es war keine Einbildung, es war eine stille, präzise Botschaft. Der schwarze Wagen tauchte weiterhin in unregelmäßigen Abständen auf. Immer dieselbe Erscheinung. Zwei unbewegliche Gestalten im Inneren, Motor laufend, Licht gedimmt. Für Shirley war es schlimmer, als hätten die Männer sie offen konfrontiert. Ihre stumme Anwesenheit war mächtiger als jede Drohung. Es war, als ob sie ihr sagen wollten, wir bestimmen dein Leben. Du kannst uns nicht entkommen. Ihre Schwester versuchte immer wieder, einen Zugang zu ihr zu finden. Einmal fragte sie verzweifelt: Warum vertraust du mir nicht? Warum erzählst du mir nicht, was los ist? Shirley sah sie lange an, dann flüsterte sie: Weil sie zuhören. Es war alles, was sie preisgab. Danach schloss sie sich wieder in ihr Schweigen ein. Der Glaube, der ihr früher Halt gegeben hatte, half ihr nicht mehr. In der Kirche wirkte sie abwesend, betete kaum, starrte nur noch auf Türen und Fenster. Selbst der Pfarrer bemerkte ihre Veränderung und sprach sie an. Doch Shirley antwortete nur höflich, ohne ein Wort über ihre wahren Ängste zu verlieren. Ihr Körper begann die Last ebenfalls zu zeigen. Sie nahm ab, ihre Augenringe wurden tiefer, die Müdigkeit zeichnete sich in jedem ihrer Schritte ab. Manchmal griff sie sich mitten im Unterricht an die Schläfen, als wolle sie den Druck mit bloßen Händen vertreiben. Sie lebte in einem Zustand permanenter Anspannung, und jeder Tag fraß mehr von ihrer Kraft. Das UFO, der Auslöser all dessen, war für sie nur noch eine ferne Erinnerung. Das Bild einer schwebenden Scheibe über den Baumwipfeln verblasste immer mehr. Was blieb, war das, was danach geschah. Die Männer, die ihr Haus betreten hatten, die sie zum Schweigen gezwungen hatten, die sie nun mit unsichtbarer Hand gefangen hielten. Für Shirley gab es keinen Ausweg. Sie wusste, dass ihre Geschichte niemals erzählt werden dürfte. Nicht, weil niemand ihr glauben würde, sondern weil die Männer alles daran setzen würden, sie zum Schweigen zu bringen. So wie sie es bereits getan hatten. Der Herbst kam nach Florida, doch für Shirley war der Wechsel der Jahreszeiten bedeutungslos geworden. Früher hatte sie es geliebt, wenn die Luft klarer wurde und die Schüler mit neuen Geschichten aus den Ferien zurückkehrten. Doch in diesem Jahr bemerkte sie kaum etwas davon. Ihr Leben war von einer unsichtbaren Last bestimmt, die sie Schritt für Schritt zerdrückte. Ihre Schüler spürten die Veränderung immer deutlicher. Eine lebhafte Klasse, die einst von ihrer Energie getragen worden war, fand nun eine Lehrerin vor, die von Müdigkeit und Schweigen gezeichnet war. Sie sah aus, als ob sie ständig etwas beschäftigte, erinnerte sich eine Schülerin später. Manchmal schrieb sie etwas an die Tafel und starrte es minutenlang an, ohne ein Wort zu sagen. Ein Junge erzählte, wie Miss Cromarty mitten im Satz aufhörte zu sprechen, als hätte sie den Faden verloren. Doch ihr Blick verriet, dass sie nicht verwirrt war, sondern lauschte. Auf etwas, das nur sie hören konnte. Auch im Lehrerzimmer blieb sie eine Fremde. Früher hatte sie mit den Kolleginnen über Bücher, Unterrichtsideen oder das Leben in Tallahassee gesprochen. Nun saß sie still an einem Tisch, trank ihren Kaffee ohne ein Wort und zog sich so schnell wie möglich wieder zurück. Jeder Versuch, ein Gespräch zu beginnen, verlief ins Leere. Es war, als hätte sie beschlossen, dass Worte gefährlich sind, erinnerte sich später eine Kollegin. Das Telefon verstärkte diesen Eindruck. Sie mied es, wo sie konnte. Wenn sie doch einmal den Hörer abnahm, begann jedes Gespräch mit einem Klicken oder einem metallischen Summen. Einmal hörte sie sogar eine fremde Stimme, die dumpf und unverständlich einzelne Worte wiederholte. Es war kein normaler Fehler in der Leitung. Es war ein Eingriff, und sie wusste, dass er beabsichtigt war. Zu Hause blieb die Unsicherheit bestehen. Die kleinen Veränderungen, die sie seit Monaten beobachtete, häuften sich. Bücher lagen anders, Zettel waren verschoben, ein Schubfach, das sie verschlossen hatte, stand wieder offen. Niemand stahl etwas, niemand hinterließ sichtbare Spuren. Doch die Botschaft war unmissverständlich: Wir waren hier. Es war, als wollten die Männer ihr zeigen, dass sie keinen Raum für sich allein beanspruchen konnte. Der schwarze Wagen kehrte ebenfalls zurück. Immer dieselbe Szene. Zwei Männer saßen unbeweglich darin, das Licht gedimmt, der Motor leise brummend. Wenn Nachbarn neugierig wurden, fuhr der Wagen langsam davon. Nie hastig, nie fliehend. Es war kein Versuch, sich zu verbergen. Es war ein Ritual der Einschüchterung. Shirleys Schwester machte sich große Sorgen. Mehrmals besuchte sie sie, doch die Treffen waren kurz und angespannt. Du bist nicht mehr dieselbe, sagte sie einmal. Du vertraust niemandem mehr. Nicht einmal mir. Shirley sah sie lange an, bevor sie leise antwortete: Weil sie zuhören. Danach schwieg sie und ließ ihre Schwester ohne Erklärung zurück. Der Glaube, der ihr früher Halt gegeben hatte, wurde ebenfalls von der Angst verschluckt. In der Kirche saß sie still in der Bank, die Hände gefaltet, den Blick gesenkt. Sie betete nicht, sie sang nicht. Sie war nur körperlich anwesend, während ihr Geist von einer unsichtbaren Bedrohung gefangen gehalten wurde. Selbst der Pfarrer, der sie seit Jahren kannte, bemerkte ihre Veränderung. Doch jedes Gespräch endete mit ausweichenden Worten. Ihre körperliche Verfassung verschlechterte sich rapide. Sie schlief kaum noch, magerte ab, ihre Augenringe wurden tiefer. Manche Schüler flüsterten, ihre Lehrerin sehe aus, als sei sie krank. Sie wussten nicht, dass es nicht eine Krankheit war, die sie zerfraß, sondern eine unsichtbare Macht, die sie Schritt für Schritt vereinnahmte. Das UFO, das sie an jenem Morgen gesehen hatte, war längst nur noch ein Bild in der Erinnerung. Es hatte weniger als eine Minute am Himmel gestanden. Ein stilles, schwebendes Objekt. Doch was danach kam, veränderte ihr Leben für immer. Die Männer, die sich als Ermittler ausgaben, waren nie wieder direkt erschienen. Aber sie hatten Spuren hinterlassen, die tiefer wirkten als jede erneute Begegnung. Für Shirley gab es keine Rückkehr zur Normalität. Die Fassade einer funktionierenden Lehrerin, einer Frau mit geordnetem Leben, begann zu zerbrechen. Und während ihre Umgebung nur die Veränderungen bemerkte, wusste sie selbst die Wahrheit. Sie war nicht allein, und sie würde es niemals wieder sein. Die Tage wurden kürzer, doch für Shirley machte das keinen Unterschied. Ob Sonne oder Dunkelheit, ob Stimmen auf dem Flur der Schule oder das nächtliche Zirpen der Grillen. Alles war durchdrungen von derselben Atmosphäre der Bedrohung. Sie lebte, als wäre sie in einem Käfig gefangen, dessen Gitter niemand außer ihr sehen konnte. Im Klassenzimmer setzte sich der Wandel fort. Sie war eine Lehrerin, die früher für ihre klare Struktur und ihr Engagement geschätzt wurde. Nun wirkte sie fahrig, erschöpft, beinahe gebrochen. Schüler berichteten später, dass Miss Cromartie häufig mitten im Satz verstummte, als lausche sie auf ein Geräusch. Manche erinnerten sich daran, dass sie unvermittelt die Kreide niederlegte, die Hände faltete und minutenlang schweigend am Pult saß. Für die Kinder war es ein Rätsel, doch die Unruhe griff auf sie über. Das Klassenzimmer, einst ein Ort des Lernens, war zu einem Raum voller Unsichtbarkeit geworden. Auch ihre Kolleginnen und Kollegen konnten nicht mehr übersehen, wie sehr Shirley sich verändert hatte. Eine Kollegin sprach sie eines Tages direkt an. »Du bist nicht mehr die Frau, die du einmal warst. Wenn dich etwas bedrückt, musst du reden.« Shirley schüttelte den Kopf und antwortete nur, »Worte sind gefährlich.« Mehr erklärte sie nicht. Es war die Wahrheit, die sie längst verinnerlicht hatte. Jede Offenbarung konnte Konsequenzen haben. Die Telefonstörungen waren inzwischen so alltäglich geworden, dass sie sie erwartete. Das leise Klicken, das metallische Summen, die verzögerten Echos ihrer Stimme. All das war Teil ihrer neuen Realität. Einmal hörte sie in der Leitung eine Stimme, die nicht die ihrer Gesprächspartnerin war. Dumpf, unverständlich, aber eindeutig. Sie legte sofort auf. Das Herz rasend. Danach vermied sie Anrufe fast vollständig. Auch zu Hause blieb sie nicht verschont. Immer wieder fand sie kleine Spuren, die niemand außer ihr bemerken konnte. Ein Stift, der ein Stück weitergerollt war. Ein Buch, das aus der Reihe im Regal verschoben war. Ein Blatt Papier, das sie am Vortag auf den Tisch gelegt hatte, nun an einem anderen Platz. Niemand stahl etwas, niemand zerstörte etwas. Doch genau darin lag die Botschaft. Diese Männer wollten ihr zeigen, dass sie jede Grenze überschreiten konnten, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Der schwarze Wagen war ebenfalls weiterhin präsent. Er erschien ohne Muster, manchmal mehrmals in einer Woche, manchmal wochenlang nicht. Doch immer war er dasselbe Bild, zwei unbewegliche Gestalten, Motor laufend, Licht gedimmt. Wenn jemand aus der Nachbarschaft sich näherte, fuhr der Wagen langsam davon, nur um irgendwann zurückzukehren. Für Shirley war es ein Ritual, das ihr klar machte, sie war nie allein. Ihre Schwester versuchte immer wieder, sie zum Reden zu bewegen. Einmal sagte sie, du verschließt dich immer mehr. Wenn du so weitermachst, wirst du zerbrechen. Shirley sah sie lange an, dann flüsterte sie, sie hören zu. Immer. Das Gespräch endete abrupt. Es war das letzte Mal, dass ihre Schwester versuchte, Antworten zu erzwingen. Auch die Kirche konnte ihr keinen Halt mehr geben. Sie saß während der Gottesdienste schweigend da, die Hände fest ineinander verschränkt, den Blick auf die Tür gerichtet. Jeder Schritt, jedes Räuspern ließ sie zusammenzucken. Selbst die Worte des Pfarrers erreichten sie nicht mehr. Für Shirley war der Glaube, der ihr früher Trost gespendet hatte, nun ein leerer Rahmen ohne Inhalt. Ihr Körper spiegelte die seelische Last wider. Sie magerte weiter ab, ihre Augen waren eingefallen. Die Müdigkeit zeichnete jede Bewegung. Schüler beschrieben sie später als geisterhaft. Sie bewegte sich, sprach, unterrichtete. Doch es wirkte, als sei ein Teil von ihr längst verschwunden. Das UFO, das sie am Anfang gesehen hatte, war kaum mehr als ein fernes Bild in ihrer Erinnerung. Ein scheibenförmiges Objekt über den Baumwipfeln, nicht länger als eine Minute sichtbar. Doch was danach geschah, war das eigentliche Mysterium. Die Männer, die in ihr Leben getreten waren, hatten keine Uniform, keine klar erkennbare Rolle und doch mehr Macht über sie als jede bekannte Behörde. Für Shirley war klar, sie war nicht nur Beobachterin eines unbekannten Phänomens gewesen. Sie war zur Gefangenen einer unsichtbaren Macht geworden. Einer Macht, die keine Gitter brauchte, um sie einzusperren. Schweigen war ihr Gefängnis, Angst ihr Wärter, und das Wissen, dass sie niemals beweisen konnte, was geschah, war die Strafe, die sie Tag für Tag ertrug. Der Winter stand vor der Tür, doch für Shirley Cromarty war die Welt längst zu einem Ort ewiger Dämmerung geworden. Die Sonne konnte scheinen, die Kinder auf dem Pausenhof lachen, die Vögel singen. Für sie blieb alles überzogen von einem grauen Schleier. Es war, als hätte die Begegnung mit den Männern nicht nur ihre Tage verändert, sondern auch die Farben aus ihrem Leben gezogen. Die Isolation war inzwischen vollkommen. In der Schule sprach sie nur das Nötigste. Ihre Erklärungen waren knapp, fast mechanisch, und sie vermied es, längere Diskussionen mit den Schülern zu führen. Die Kinder flüsterten untereinander, ihre Lehrerin sei nicht mehr dieselbe. Manche hatten Angst vor der unheimlichen Stille, die manchmal mitten im Unterricht entstand, wenn Shirley plötzlich innehielt und minutenlang nichts sagte. Auch die Kolleginnen wagten kaum noch, sie anzusprechen. Ihre Ausweichungen, ihr Misstrauen und ihre zunehmende Verschlossenheit hatten eine unsichtbare Mauer geschaffen. Einmal sagte eine Kollegin leise, »Shirley, du bist so weit weg von uns allen.«
Shirley antwortete nicht. Sie konnte nicht. Worte waren für sie zu gefährlich geworden. Das Telefon stand unbenutzt in der Ecke.
Jeder Anruf war eine mögliche Falle, jede Leitung eine offene Tür für jene, die ihre Schritte verfolgten. Wenn es klingelte, starrte sie nur darauf, bis das Geräusch verstummte. Ihre Schwester hatte längst aufgehört, sie regelmäßig anzurufen. Auch die wenigen Freundinnen, die ihr geblieben waren, gaben irgendwann auf. In ihrem Haus wurde die Kontrolle immer wichtiger. Sie entwickelte neue Rituale, um sich gegen die unsichtbare Bedrohung zu wappnen. Sie legte kleine Blätter Papier in Türrahmen, um zu prüfen, ob jemand während ihrer Abwesenheit eingetreten war. Sie stellte Stühle oder Bücher an bestimmte Stellen, um Veränderungen sofort zu erkennen. Und doch waren es genau diese Maßnahmen, die ihr die Gewissheit brachten, dass sie nie wirklich allein war. Zu oft fand sie die Beweise, ein Blatt verschoben, ein Stuhl leicht gedreht, ein Buch nicht mehr exakt ausgerichtet. Der schwarze Wagen war ebenfalls nie verschwunden. Er tauchte weiterhin auf, ohne Vorwarnung, ohne Muster. Immer dieselbe Szene. Zwei Gestalten im Inneren, unbeweglich, als seien sie aus Stein.
Manchmal blieb der Wagen stundenlang. Manchmal nur Minuten.
Aber immer war er da, wenn Shirley glaubte, wieder ein kleines Stück Sicherheit gewonnen zu haben. Ihre Schwester besuchte sie schließlich persönlich. »Du kannst so nicht weitermachen«, sagte sie mit fester Stimme.
»Du isolierst dich völlig.
Was ist nur los mit dir?« Shirley sah sie an, die Augen müde, die Stimme kaum hörbar. Sie hören zu. Immer. Das Gespräch endete wie alle anderen, in Schweigen. Auch die Kirche, die ihr früher Halt gegeben hatte, war nur noch ein Ort der inneren Leere. Sie saß still in der Bank, sprach kein Gebet, sang keinen Choral. Sie beobachtete nur, wer eintrat, wer sich umdrehte, wer die Blicke länger als nötig auf sie richtete. Selbst das Haus Gottes war für sie kein Schutz mehr. Ihr Körper war mittlerweile gezeichnet von den Monaten ständiger Angst. Sie hatte weiter Gewicht verloren, ihre Augen lagen tief in den Höhlen und ihr Gesicht wirkte eingefallen. Schüler beschrieben sie als schattenhaft, eine Frau, die zwar anwesend war, aber doch wie ein Geist durch die Räume ging. Das UFO, das sie am Anfang gesehen hatte, war längst nur noch ein verschwommenes Bild in ihrer Erinnerung. Die schwebende Scheibe, die für weniger als eine Minute am Himmel über den Baumwipfeln stand, war nicht das, was ihr Leben zerstörte. Es waren die Männer, die danach kamen. Männer ohne Namen, ohne offizielle Existenz, die sie durch ihr bloßes Schweigen gefangen hielten. Für Shirley war das Leben zu einem endlosen Kampf gegen Unsichtbarkeit geworden. Ihr Schweigen war nicht mehr nur Schutz, sondern auch Gefängnis. Sie hatte keine Stimme mehr, keine Verbindung zur Welt um sie herum. Alles, was blieb, war das Bewusstsein, dass sie nie wieder frei sein würde.
Der Winter legte sich über Tallahassee, doch für Shirley war die Jahreszeit bedeutungslos geworden. Sie nahm die Veränderungen der Welt kaum noch wahr. Ihre Tage verliefen gleichförmig, durchzogen von denselben Ritualen. Kontrollgänge durch das Haus, mehrfache Überprüfungen der Türen und Fenster, das leise Radio im Hintergrund, um die Stille zu übertönen. Ihr Leben war zu einer Abfolge mechanischer Handlungen geworden, die weniger Schutz boten als vielmehr den Eindruck, noch eine Spur von Kontrolle zu besitzen. In der Schule fiel ihr Zustand nun allen deutlich auf. Schüler berichteten, dass Miss Cromarty wie ein Schatten durch den Unterricht ging. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, ihre Bewegungen mechanisch, ihre Augen leer. Manchmal unterbrach sie den Unterricht mitten im Satz, starrte hinaus auf den Hof und sagte minutenlang nichts. Für die Kinder war es beängstigend. Einige erzählten später, dass sie ihre Lehrerin so erlebt hätten, als wäre sie nicht mehr ganz da. Auch ihre Kolleginnen wagten keine Fragen mehr. Jeder Versuch, ein Gespräch zu beginnen, war in den letzten Monaten ins Leere gelaufen. Shirley war höflich, aber verschlossen, und ihre Antworten wirkten auswendig gelernt. Mir geht es gut. Alles ist in Ordnung. Doch ihre Erscheinung verriet das Gegenteil. Das Telefon stand fast unbenutzt. Manchmal hob sie den Hörer ab, lauschte kurz und legte ihn wieder auf. Sie erwartete das Klicken, das Echo, die verzerrten Stimmen, und oft waren sie da. Manchmal war die Leitung völlig still, als ob jemand am anderen Ende lauschte, ohne ein Wort zu sagen. Diese Stille war schlimmer als jedes Summen. Sie war das unausgesprochene Eingeständnis, dass jemand da war, ohne sich zeigen zu müssen. Zu Hause setzte sich das Muster fort. Die kleinen Veränderungen, die sie seit Monaten verfolgten, blieben bestehen. Ein Buch verschoben, ein Stift gedreht, ein Schubfach leicht geöffnet. Es waren keine Einbrüche, keine Diebstähle, sondern Zeichen. Zeichen, die ihr klar machten, dass sie nie allein war. Der schwarze Wagen blieb bis zum Schluss das Symbol ihrer Gefangenschaft. Immer wieder sahen Nachbarn ihn am Straßenrand. Zwei Gestalten im Inneren, unbeweglich, ohne jede Regung. Manchmal blieb er stundenlang, manchmal nur Minuten. Doch er kehrte immer zurück. Nie offen, nie mit direkter Konfrontation, sondern schweigend wie ein Schatten, der keine Worte brauchte. Ihre Schwester versuchte ein letztes Mal, sie zu erreichen. »Du kannst so nicht weiterleben, Shirley«, sagte sie mit Tränen in den Augen. »Du bist nicht mehr du selbst.« Shirley antwortete mit brüchiger Stimme, »Ich habe keine Wahl. Sie hören immer zu.« Danach brach sie in Schweigen ab, und die Kluft zwischen den beiden Schwestern wurde unüberbrückbar. Auch die Kirche bot keine Rettung mehr. Shirley saß zwar noch in der Bank, doch ihr Blick war leer, ihre Hände zitterten, ihre Lippen bewegten sich ohne Worte. Der Pfarrer bemerkte die Veränderung, aber auch er konnte nichts tun. Sie war längst in einer Welt gefangen, die niemand sonst betreten konnte. Ihr Körper gab die letzten Zeichen der Belastung preis. Sie magerte weiter ab, ihre Haut wurde fahl, die Augen tief in die Höhlen eingesunken. Sie wirkte älter, als sie war. Die Schüler, die sie in dieser Zeit erlebten, beschrieben sie später als eine Frau, die von etwas Unsichtbarem aufgezehrt wurde. Das UFO, der Auslöser all dessen, war nun nur noch eine ferne Erinnerung. Eine scheibenförmige Erscheinung, nicht länger als eine Minute sichtbar. Hätte sie an diesem Morgen nicht aus dem Fenster gesehen, wäre ihr Leben vielleicht normal geblieben. Doch sie hatte hingeschaut und damit eine Tür geöffnet, die nie wieder geschlossen werden konnte. Die Männer, die sie besucht hatten, waren nie wieder erschienen. Doch sie brauchten es auch nicht. Ihre Botschaft war klar und wirksam: Schweigen. Dieses Schweigen war es, das Shirley endgültig gefangen hielt. Nicht die Begegnung am Himmel, nicht die Bedrohung durch sichtbare Gewalt, sondern das Schweigen, das sich in ihr Leben fraß und alle Verbindungen kappte. So lebte Shirley weiter. Eine Frau, die zwar körperlich anwesend war, deren Seele jedoch in einem unsichtbaren Netz gefangen blieb. Ein Netz, das keine Gitter brauchte, keine Ketten und keine Wachen. Die Männer hatten ihr nichts genommen, und doch hatten sie ihr alles geraubt: Vertrauen, Freiheit, Gewissheit. Das Letzte, was blieb, war die Stille. Eine Stille, die schwerer wog als jedes Wort, dunkler war als jede Nacht und mächtiger als jede Wahrheit.